Ich lese uns nochmal die Verse 15 bis 19, auf die sich dann auch die Predigt bezieht. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit. Dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Liebe Schwestern und Brüder, ohne Jesus geht es nicht. Das muss man wissen. Und das muss einem durch und durch gehen. Und bei dem Gedanken, dass Jesus sich verabschiedet, muss es einem eiskalt den Rücken runterlaufen, sonst hat man nicht begriffen, was hier vor sich geht. Sonst hat man nicht begriffen, was es bedeutet, dass Jesus uns eben nicht wie Waisenkinder allein lässt. Das, was wir eben gehört haben, sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Und Jesus bereitet seine Jünger auf das vor, was kommen wird. Und es ist eben nicht so, dass Jesus dann eben weg ist, wie wenn wir uns verabschieden und dann sind wir halt irgendwann auch weg. Vielleicht kommen wir wieder, vielleicht auch nicht. Wenn wir aufmerksam zugehört haben, ist das hier nicht so. Und deswegen, weil Jesus so wichtig ist, kann einen das nicht kalt lassen, der Gedanke, dass Jesus weg sein könnte. Dass Jesus womöglich für immer weggehen und uns verlassen könnte, da müssten wir Rotz und Wasser heulen. Das ist ja das Bild, das Jesus hier gebraucht, das Bild der Waisenkinder. Und dass er das eben nicht so macht. Aber stellen wir uns das schon mal vor, was das bedeuten würde, wenn es so wäre. Dann müssten wir Rotz und Wasser heulen. Wart ihr schon mal in einem Waisenhaus? Vielleicht habt ihr Bilder gesehen im Fernsehen, manchmal von kleinen Kindern, die da in einem großen Saal sind, in ihrem Bettchen. Natürlich sind Leute da, die sich kümmern und trotzdem machen die keinen sehr glücklichen Eindruck. Rotz und Wasser heulen sie und warum? Naja, vielleicht sind sie ein bisschen erschreckt wegen der Kamera und der fremden Leute. Aber sie weinen auch, wenn sie nicht gefilmt werden. Sie weinen still und kümmern vor sich hin. Und auch der beste Elternersatz, den Pflegerinnen und Pfleger versuchen zu sein, der ist eben nur Ersatz. Es ist und bleibt schlimm, ein Waisenkind zu sein, weil eben die Eltern niemand ersetzen kann und die Mutter schon gar nicht. Kein Mensch kann wirklich eine Mutter ersetzen. Eltern sind Eltern und andere sind andere. Und das braucht man kleinen Kindern nicht zu sagen. Die wissen, wie wichtig die Eltern für sie sind, die Mutter für sie ist, das wissen sie. Und so spricht nun Jesus zu seinen Jüngern. Und was werden sie wohl gedacht haben? Vielleicht haben sie nicht alles verstanden. Vielleicht haben wir eben auch nicht alles verstanden, was wir gehört haben. Wahrscheinlich sogar. Und was Jesus da angekündigt hat. Wie war das nochmal genau? Aber eins haben sie schon begriffen, dass es um ihr Leben geht und dass die Vorstellung, dass Jesus weg sein könnte, nicht erträglich ist. Das geht nicht ohne Jesus, das wussten sie schon. Ich frage mich, ob wir das heute noch so begreifen und wissen, ob uns das so klar ist. Dass es ohne Jesus nicht geht. Da hat sich nach 2000 Jahren Kirchengeschichte doch auch manches entspannt, oder? 189 Jahre seit Gründung der ersten Baptistengemeinde läuft auch unser Laden. Manch einer dachte nicht, dass wir so lange durchhalten. Immerhin. Und bei uns persönlich, nach unserer Bekehrung, an die man sich sicher noch ergreifend erinnert, hat man sich aber doch irgendwann auch ans Christsein gewöhnt. Der große Theologe Karl Barth sagte mal, der himmlische Blitz hat sich in einen irdischen Dauerbrenner verwandelt. Der himmlische Blitz hat sich in einen irdischen Dauerbrenner verwandelt. Der himmlische Blitz, das ist die Offenbarung Gottes in Jesus, dass Jesus in diese Welt kommt, so unerwartet und so unvergleichlich und so wunderbar, und dann ist Jesus da und wow. Aber dann ist er eben auch so nicht mehr da, und dann gehen die Jünger ihren Weg und gehen und gehen und gehen, und sie gehen nicht im Dunkeln. Aber, naja, das Licht ist halt da, ne? Wenn du nach Hause gehst und das Licht anmachst, denkst du auch nicht groß drüber nach, wenn es nicht funktioniert vielleicht. Aber ansonsten machst du einen Lichtschalter an, das Licht brennt, ganz selbstverständlich. Und wir so gehen im Licht von Jesus, er ist ja da. Und es wird so, naja, alltäglich. Glaube verwandelt sich in Christentum, hat jemand ein bisschen provokativ gesagt. Glaube verwandelt sich in Christentum. Aber ist sicherlich ja auch eine Verwandlung, die irgendwie normal ist. Da kann man auch nicht wirklich was gegen machen. Und sein Gutes hat es ja durchaus auch, dass Routine auch ins Christenleben kommt. Gemeindlich und auch privat brauchen wir auch diese verlässlichen Elemente, Gewohnheiten. Es gibt ja auch gute Gewohnheiten, die gut und nützlich sind. Wir gehen zum Gottesdienst. Weißt du noch, wie das war in der Anfangszeit? Naja, jetzt sind wir vieles gewöhnt. Und gute Gewohnheiten gibt es ja auch, wie ich schon sagte, gut und nützlich, sind aber auch nicht ungefährlich. Diese guten Gewohnheiten unseres Christentums könnten nämlich dazu führen, dass wir uns damit zufrieden geben. Der Laden läuft ja, wir kriegen das gewuppt. Ja, heute Nachmittag haben wir Jahresgemeindestunde, haben wir auch schon oft gehabt, kriegen wir auch wieder hin. Könnten uns damit zufrieden geben und womöglich auch noch sagen, ja, wir sind da doch reich, sind wir gut versorgt, sind wir, uns fehlt nichts, und wären dabei doch nur unglücklich, bejammernswert, arm, nackt und blind. So ergeht es ja einer Gemeinde in der Offenbarung. Der Laden läuft und alles ist prima, und Jesus muss sagen, nur Fassade. Wir könnten uns so sehr angewöhnt haben, Christen zu sein, dass wir meinen, diese wunderbare und unvergleichliche Zuwendung von Jesus, dieses überhaupt nicht Selbstverständliche, dass Jesus uns nahe ist, dass er mit uns Gemeinschaft hat, dass wir das so gar nicht mehr nötig haben. Geht auch ohne ihn. Dann wären wir wie die Pharisäer. Die haben ihren Laden auch am Laufen. Tipptopp. Und Gott ist außen vor und kommt nicht an sie ran. Wie im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Das ist ja genau der Unterschied zwischen Pharisäer und Zöllner. Ihr erinnert euch. Der Pharisäer geht in den Tempel, ist dankbar, fromm. Der Pharisäer hat. Und der Zöllner steht hinten in der Ecke und weiß, dass er nichts hat. Der weiß, was er braucht. Und das ist der Unterschied. Der Pharisäer hat und der Zöllner braucht. Wir brauchen Jesus. Und zwar brauchen wir ihn jetzt und hier und heute konkret. Nicht, dass er mal in diese Welt gekommen ist. Nicht, dass da mal was bewegt wurde. Nicht, dass mal vor mehr oder weniger langer Zeit uns ein Licht aufgegangen ist, sondern jetzt, hier und heute konkret brauchen wir den lebendigen Herrn bei uns, mit uns, in uns. Wir können geistlich nicht von Erinnerungen leben, liebe Schwestern und Brüder. Die Gemeinde Jesu kann nicht davon leben, dass es ihn mal gab und dass das damals eine gute Zeit war, aber eben eine alte und vergangene Zeit. Dann müssten wir den Glauben heute selbst produzieren. Und dann hätten wir nichts als Christentum. Und dann müssten wir uns predigen. Ein schrecklicher Gedanke bei aller Sympathie. Uns predigen? Aber wir wollen doch Christus predigen. Den Gekreuzigten, aber auch Auferstandenen, den lebendigen Herrn, den Immanuel, den Gott mit uns, hier und heute. Und genau das hat Jesus verheißen und versprochen und gehalten. Wir sollen leben. Als Christen und als christliche Gemeinde leben. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus selbstproduzierter Religiosität, nicht aus christlicher Tradition. Wir sollen leben, weil Jesus lebt. In uns, unter uns. Jesus lebt. Jesus lebt, Ausrufezeichen. Wir sagen das und wir bekennen das und vielleicht haben wir sogar einen Aufkleber auf unserem Auto, wo das draufsteht, Jesus lebt. Aber leben wir das auch? Leben wir das auch? Leben wir so, dass Jesus in uns und mit uns lebt, leben kann? So sollte das sein. Und nur so kann das sein, dass wir leben, heute und in Ewigkeit. Und ich denke, wir müssen uns von Jesus, gerade wie uns Johannes ihn zeigt, auch warnen lassen vor dem Missverständnis, als wäre Jesus heute nicht da, aber wenn wir dann gestorben sind und wenn er uns auferweckt im Himmel, dann beginnt das ewige Leben mit ihm. Wenn wir aufmerksam zugehört haben, spricht Jesus durch Johannes davon, dass er heute in uns lebt, mit uns lebt. Theologen nennen das bei Johannes die präsentische Eschatologie. Da legt Johannes Wert drauf. Die Gegenwart der himmlischen Zukunft. Nicht erst irgendwann mal, wenn wir dieses Jammertal durchschritten haben, erreichen wir die Herrlichkeit. Der Satz ist nicht falsch, aber nicht ganz richtig. Denn die Herrlichkeit ist schon heute für uns da, in Jesus, Jesus mit uns. Die himmlische Zukunft ist unsere Gegenwart heute, wenn wir mit Jesus leben, wenn Jesus in uns lebt. Das sagt Johannes uns recht deutlich. Wer heute nicht aus Jesus lebt, der wird es auch nicht in Zukunft. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn ich diese Zukunft haben will, die Herrlichkeit im Himmel, dann muss ich das heute schon leben. Und dann habe ich heute schon das, was eigentlich für die Zukunft verheißen ist. Aber wer nicht das ewige Leben schon jetzt hat, und das ist das Leben mit Jesus, nicht mehr und nicht weniger, der wird es auch in Zukunft nicht haben. Denn das ewige Leben, das bedeutet nichts anderes als die innigste Gemeinschaft mit Jesus, dem Auferstandenen, heute und dann auch in Ewigkeit. Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit euch aufs Neue, also man muss die Christen immer wieder mal erinnern, ne? Schon damals, damit euch aufs Neue bewusst wird, ihr habt das ewige Leben. So schreibt Johannes, ihr habt das ewige Leben. So gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Aber nun wird auch deutlich gesagt, dass es nicht nur und in erster Linie um ein Leben geht, das man hat. Vielmehr geht es noch um ein Leben, das man tut. Eben ein Leben, das man lebt. Da könnte man jetzt meinen, das ist ja die pure Selbstverständlichkeit, dass man Leben geschenkt bekommt, um zu leben und zu handeln. Aber ist es das wirklich? Jesus sagt in Vers 12, Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und das ist die Voraussetzung. Dass Jesus zum Vater geht, ist die Voraussetzung dafür, für uns größere Taten zu tun, als Jesus getan hat. Und lange und breit fragen sich die Christen natürlich, was das wohl für Taten sind. Ich denke, Konsens ist, das Evangelium in alle Welt tragen. Als Mensch war Jesus begrenzt auf Israel, seine Gemeinde ist nicht begrenzt und das ist das größere Werk, dass das Evangelium in alle Welt getragen wird. Aber auch, dass wir dem Willen Gottes Raum geben in der Gemeinschaft der Gemeinde. Das war ja schon bei Israel so, dass Gott wollte, dass das ein Modell ist für dafür, wie das ist, wenn Menschen mit Gott leben. Da sollte die Welt auf Israel schauen und sollte sagen, das gefällt uns eigentlich ganz gut, da gehen wir hin. Und die Gemeinde soll das auch sein. Wir können ja viel predigen, wenn das in unserem Leben nicht gedeckt ist. Nicht um Vollkommenheit geht's, aber im Großen und Ganzen muss spürbar sein, dass das auch was bewirkt unter uns. Und da sollen die Leute an uns etwas sehen, was sie woanders nicht sehen, nämlich Jesus und was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Das auch. Dass wir untereinander so gesinnt sind, wie er gesinnt war. Dass wir uns von ihm prägen lassen in unserem Denken und Tun, weil sein Geist in uns lebt. Und das für uns, so gesehen, eigentlich ganz natürlich oder selbstverständlich ist. Obwohl es das nicht ist. Aber wenn sein Geist in uns lebt, dann ist das für uns nicht befremdlich. Und dann werden wir die anderen als solche erkennen, in denen der Geist auch lebt. Unsere Brüder und Schwestern, in denen Jesus auch lebt. Und dann verwirklichen wir die Liebe Gottes, die nicht aus unserem Wesen kommt, sondern von ihm selbst. Dann passieren die Dinge, über die wir selber staunen. Die Gebote halten, die Geschwister lieben. Das macht Johannes in seinem ersten Brief auch noch einmal ganz deutlich, dass es untrennbar zusammengehört zum Glauben an Jesus. Und das geht nicht ohne ihn und braucht ja auch nicht ohne ihn zu gehen. Denn Vers 16, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Und dieser andere Helfer, der ist aber nun nicht so eine Art Waisenpfleger oder Elternersatz, weil Jesus ja nun doch weggegangen ist. Das biblische Wort, also das Griechische, macht das unzweifelhaft klar. Nicht ein anderer Helfer im Sinne von ein Fremder ist gemeint, sondern ein anderer im Sinne von noch einer von dieser Art. Der Helfer, den Jesus schickt, ist von gleicher Art wie Jesus. Und man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, es ist Jesus. Vers 23, da sagt Jesus, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Der Vater und der Sohn werden zu uns kommen und bei uns wohnen. Wie geht das denn? Ja, weil der Heilige Geist Gott ist. Weil es Gott ist, der uns verheißen ist, der Gemeinschaft mit uns haben will. Der gleiche Gott, der einst am Sinai in seinem Wort zu den Menschen kam. Derselbe, der dann seinen Sohn sandte und in ihm selbst ja gegenwärtig war, untrennbar verbunden mit Jesus. Vers 9 heißt es nun von Jesus, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Und wenn nun der Helfer kommt, der Tröster, der Geist der Wahrheit, dann kommt nicht irgendwer und schon gar kein Ersatz für den Unersetzlichen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt Gott selbst, der Gott, den die Jünger damals zuerst in Jesus kennengelernt haben und den wir ja sowieso nur im Heiligen Geist kennen können. Aber der Herr ist der Geist, sagt Paulus 2. Korinther 3,17. Der Herr ist der Geist. Das ist Identität, das ist Gleichheit des Wesens, das ist ganz wichtig. Der Herr, der Geist, kommt zu uns, damit wir überhaupt Jünger Jesu sein können und in dieser Welt bestehen können. Damit wir überhaupt tun können, was er geboten hat. Darum kommt er im Geist selbst zu uns, zu einem jeden, der glaubt. Jesus ist beim Vater und tritt dort für uns ein. Aber als Heiliger Geist ist er bei uns jetzt, erfüllt uns innerlich und ist für unser Leben ein dauernder Beistand und eine beständige innere Kraft. Stimmt das? Ja, sicher stimmt das. Das ist richtig. Aber ist uns das auch immer bewusst? Das ist die Frage. Ist uns das auch immer bewusst? Man kann es ja auch übertreiben mit dem Heiligen Geist. Wir sind ja nicht umsonst Baptisten und keine Pfingstler. Ne? Manches ist uns auch suspekt. Das liegt uns nicht so. Wir wollen nicht extrem sein und das ist auch richtig. Aber deswegen dürfen wir uns doch nicht auf uns selbst zurückziehen und uns auf das beschränken, was wir auch ohne Jesus zu schaffen meinen. So ein sicheres Terrain, bloß nichts riskieren, da könnte ja was in Bewegung kommen oder so. Wir machen das, was wir auch alleine schaffen. Wie ich schon sagte, wir können den Laden auch ohne Jesus am Laufen halten und auch eine fromme Fassade hält ohne Jesus. Aber wenn Jesus nicht wirklich in uns lebt, sein Geist nicht wirklich in uns lebt, dann sind wir in Jesu Worten getünchte Gräber. Viel Schein, kein Sein. Wir brauchen es aber zum geistlichen Leben jeden Tag, dass wir Kraft bekommen aus der Höhe, dass Gott in unser Leben hineinwirkt, dass wir das nicht nur für wahr halten, dass Jesus bei uns ist, sondern dass wir das leben. Und dazu gehört sicher auch, dass wir ihn bitten. Komm, Schöpfer, Heiliger Geist, komm, Herr Jesus, jetzt, heute zu mir, hilf mir auf, bring mich voran, ich will mich nicht fürchten, auch wenn du Neues für mich bereit hast, das ich nicht kenne. Vielleicht schaffst du mit mir heute, was ich noch nie geschafft habe, aber das ist es gerade, was ich will und was ich brauche. Dein Nachfolger sein, so leben, wie du gelebt hast, das kannst aber nur du und du in mir, also komm herein, ja, brich herein, heller Schein, selger Ewigkeit, dass ich Kraft zum Leben bekomme, dass ich die Dinge so sehe, wie sie wirklich sind, in deinen Augen. So könnten wir beten und so würde Jesus uns erhören. Denn Jesus, wie ja auch schon fast ein geflügeltes Wort es ist, Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Jesus will keinen Traditionsverein, sondern lebendige Gemeinde. Und er hat es selbst gesagt, dass das nicht geht ohne ihn. Also kommt er selbst zu denen, die ihn lieben, die seine Gebote halten und die sein Leben wollen. Das ist der Helfer. Der Heilige Geist, Jesus in uns, das ist sein Werk, dass wir Jesu Gebote befolgen können, dass wir sein Wort verkündigen können und dass uns die Augen aufgetan werden für die Wahrheit Gottes. Amen.